Hallo.
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 Hallo. Herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin.
In der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott.
Und Queerpolitics.
Bei Radio Blau.
In Szene setzen ohne Kompromisse.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen zur Sendung Tipkin auf Radio Blau oder als Austausch in anderen Städten. Ich freue mich, heute Vera und Manuela von der Rosalinde Leipzig zum Gespräch begrüßen zu können. Wir wollen heute über ihr Projekt Queer durch Sachsen, über queeres Leben im ländlichen Raum, über ihr Beratungsangebot, aber vor allen Dingen auch die vielen Veranstaltungen, die demnächst geplant sind, zum Beispiel zum Ida-Hit sprechen. Bereits im letzten Jahr hatten wir euch schon mal zum Interview bei Radio Blau. Daran wollen wir gerne anknüpfen. Herzlich willkommen, Vera und Manuela. Schön, dass ihr da seid. Und stellt euch doch selbst und euer Projekt und die Rosalinde gerne kurz vor.
Hallo Astrid, vielen Dank für die Einladung. Wir sind immer gerne zu Gast bei Tipkin. Ich bin Manuela Tillmanns und arbeite seit Ende 2016 bei der Rosalinde in Leipzig und zwar mit dem Auftrag, ein Projekt aufzubauen, was Queer durch Sachsen heißt, hast du eben schon gesagt, was eigentlich zum Hauptschwerpunkt hatte, Beratung, also psychosoziale, psychoemotionale Beratung für den Personenkreis LSBTIQA. Soll ich das nochmal erklären? Also das ist so ein Überbegriff für Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich, nicht binär, queer, asexuell, aromantisch, agender, genderfluid, also in dem Spektrum bewegen und Beratungsfragen haben. Und es gibt einen Kollegen in der Rosalinde oder mittlerweile auch schon zwei, die Beratung für Personen machen, die in Leipzig-Stadt leben und sich Beratung wünschen. Und es hat sich aber herausgestellt, dass in Sachsen neben den drei größeren Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz es keine queeren Angebote und keine queeren Strukturen gibt. Und so resultierte, also daraus entstand eine Strukturanalyse, um das nochmal zu bestätigen und zu verifizieren, um dann eben zu sagen, es braucht quasi ein neues Projekt, was ein bisschen in die Landkreise reinwirkt. Und die drei Städte, Leipzig, Chemnitz und Dresden, haben alle queere Vereine. Also neben uns gibt es noch den Gerede e.V. in Dresden und Different People in Chemnitz. Die haben alle so eine Stelle, die in den ländlichen Raum hineingeht und da versucht, Strukturen aufzubauen, Beratung anzubieten. Das habe ich jetzt die letzten 5, 6 Jahre gemacht. Und es hat sich relativ schnell herausgestellt, um Beratung zu machen, braucht es eben ganz viel Sensibilisierungsarbeit, ganz viel Basisarbeit, überhaupt erstmal queere Themen sichtbar zu machen, präsent zu machen, Bedarfe und Wünsche von den Zielgruppen irgendwie auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Es war halt irgendwie klar, man kann nicht einfach Beratung machen, sondern man muss halt irgendwie andere Formate finden, um überhaupt auch die Angebote zu bewerben, um die Themen zu bekannter zu machen oder irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Und da haben wir schon immer, damals war meine jetzige Kollegin Vera, stellt sich ja gleich auch nochmal vor, noch bei der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen angestellt. Und da haben wir schon immer in Kooperation gemeinsam Aktionen und Veranstaltungen im ländlichen Raum geplant und haben so KooperationspartnerInnen vor Ort akquiriert und da immer mal einzelne Veranstaltungen platziert, von denen sich jetzt mehrere auch schon über die Jahre verstetigt haben, wie zum Beispiel den Ida-Hit in Wurzen. Aber auch in Döbeln haben wir sehr enge KooperationspartnerInnen mit dem Treibhaus zum Beispiel, Bon Courage in Borna und. Und ich bin zuständig für den Landkreis Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen. Und wir teilen uns also die queeren Vereine, Different People, Gerede und wir vom Rosalinde e.V., wir teilen uns quasi Sachsen geografisch ein bisschen auf, dass es um eine Flächenabdeckung zu gewährleisten in Formaten und Angeboten.
Vielen Dank soweit. Vera, magst du dann?
Ja, Manuela hat es ja schon angedeutet, dass ich sozusagen die zweite Kollegin in dem Queer durch Sachsen-Projekt bin, seit Januar mit dabei. Und ich mache sozusagen im Gegensatz zu Manuela keine Beratung, sondern eben diese Kooperationsvernetzungs-, Veranstaltungs-, Öffentlichkeitsarbeit stärker. Und wollte auch zur Ergänzung auch nochmal sagen, dass die Rosalinde Leipzig jetzt auch nicht nur Beratung generell anbietet, sondern auch verschiedene Projekte hat, unter anderem auch ein Bildungsprojekt. Auch das wirkt in die Landkreise, zumindest in die Landkreise Nordsachsen und Landkreis Leipzig hinein mit Schulaufklärungsprojekten und ja, Fachkräftefortbildung, vor allem in dem schulischen Bereich. Das klappt in den Landkreisen auch ganz gut. Und auch haben wir ein Projekt, was Asylprozessbegleitung vor allem für queere Geflüchtete anbietet. Auch das wirkt in die beiden Landkreise nach Möglichkeit hinein, wenn auch prekär, sage ich mal so. Genau, aber sind theoretisch nicht nur wir beide, die in den Landkreisen aktiv sind, aber wir sind die eins, also wir machen sozusagen in der Stadt Leipzig als Projekt, Umlandprojekt gar nichts, sondern sind nur in diesen drei Landkreisen aktiv.
Fangen wir einfach mal mit einem konkreten Termin an, der vor der Tür steht. In der nächsten Woche gibt es den Eiderhit in Wurzen. Was ist da geplant und wie ist das? Ihr seid ja schon viele Jahre jetzt oder mehrere Jahre dort. Vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen, wie das Ganze entstanden ist.
Ich kann ja vielleicht auch anfangen und du ergänzt, Vera. Ja, der Eiderhit, das ist eine Abkürzung für den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit. Wir würden den jetzt auch noch ergänzen um andere Markierungen, weswegen Leute quasi Diskriminierung erfahren. Aber so ist jetzt, manchmal wird es auch Eider-Hobbit abgekürzt. Wir sehen es eher wie so ein Umbrella-Term, der jedes Jahr am 17.05. stattfindet und quasi daran erinnern soll, dass Homosexualität aus dem Krankheitskatalog der ICD, der Weltgesundheitsorganisation, gestrichen wurde. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und daran erinnert man immer wieder, dass es mal quasi als eine Krankheit gesehen wurde und auch immer noch gesellschaftliche Strukturen oft oder Diskurse quasi queerfeindlich agieren und sind und haben den quasi herausgenommen, weil wir dachten, das ist für uns auch nochmal eine sehr politische Form für Sichtbarkeit von LSBTIQA-Personen einzustehen und Sichtbarkeit zu schaffen. Und haben das auch so gesehen, weil das halt natürlich auch mit Mai und Zeit und so auch nochmal eine gute Ergänzung zu den ganzen CSDs ist, die ja auch im Sommer über passieren und die ja meistens aber auch nicht so wirklich im ländlichen Raum passieren. Und haben dann mit dem Netzwerk für Demokratie und Kultur in Wurzen eigentlich gute KooperationspartnerInnen gefunden, dass wir das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist es schon im vierten oder im fünften Jahr in Folge, immer in Wurzen auch stattfindet. Und ich auch sagen würde, dass ich das jetzt gerade auch schon so verstetigt hat, dass Leuten irgendwie bekannt ist, dass wir das da machen, dass auch das NDK immer wieder anfragt, ja, machen wir das und so. Und dass das eigentlich schon eine feste, verstetigte Struktur ist, auf die wir gut zurückgreifen können. Und meistens findet die Veranstaltung 2 bis 3 Teilung statt. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir das Fahnehissen am Rathaus mit einbeziehen, was der OB dann immer mit unterstützt, das ist dann meistens nicht so eine große Sache, aber wir sind dann da und letztes Jahr waren noch Leute von TIAM, von Transinteraktiv Mitteldeutschland dabei und die Presse, dann ist das so ein Teil, das ist vermeintlich für Leute erstmal eine kleine Sache, dass die Regenbogenfahne hängt. Das ist aber für eine politische Agenda schon eine große Nummer eigentlich, dass Regenbogenfahnen gehisst werden. Das machen wir dieses Jahr auch wieder. Dieses Jahr wird es aber nicht am 17.05. stattfinden, sondern am 19.05. Und wir sehen das immer so ein bisschen so, dass wir da quasi in dieser Woche den Eiderhit platzieren, auch an unterschiedlichen Orten. Und wir haben auch schon mal eine Tour gemacht, da waren wir innerhalb einer Woche an vielen unterschiedlichen Orten in ganz Sachsen unterwegs. Dieses Jahr am 19.05., also in Wurzen. Wir fangen dann immer an am Markt. Wir stellen den Eiderhit immer unter ein bestimmtes Fokusthema. Dieses Jahr ist es Sichtbarkeit und Solidarität mit queeren geflüchteten Menschen und gegen rassistische Strukturen. Und der erste Teil wird quasi öffentlich auf dem Marktplatz stattfinden. Von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr gibt es Infostände, Redebeiträge, die auch mit dem Fokusthema zusammen sind. Also es geht viel um Menschen, die Rassismus- und Fluchterfahrungen gemacht haben, die gleichzeitig auch queer sind. Wir haben eine Person von Queer Refugees Germany da, Lilith Raser. Die Person wird über die spezifischen Belange, aber auch die Lebensrealitäten eben von Menschen, queeren Menschen mit Fluchterfahrung sprechen. Wir werden auch andere AktivistInnen da haben und Menschen, die aus einer eigenen Positionierung heraus über ihre eigenen Erfahrungen sprechen werden. Es wird auch mehrsprachige Redebeiträge geben, die dann ins Deutsche übersetzt werden. Dazu sind dann auch noch andere Vereine da, die Informationsmaterialien bereitlegen, also so ganz klassische Infostände haben. Und wir sind dann auch ansprechbar, also für Vernetzung, für mögliche Beratungstermine, solche Sachen. Dann spielt um 17.30 Uhr eine Band, Dustsucker aus Leipzig. Das geht dann eine halbe Stunde und dann bauen wir ab und gehen rüber ins D5. Das ist der Veranstaltungskeller vom NDK in Wurzen. Da zeigen wir dann den Film Futur 3. Und es gibt im Anschluss eine kleine Podiumsdiskussion, die auch um den Film geht, aber auch um Themen, die in dem Film verhandelt werden und wie wir die auch quasi in unserer Arbeit erleben oder wie wir das auch erleben, wenn queere Menschen mit Fluchterfahrung in Sachsen, welche Schwierigkeiten sie da haben und was bestimmte Herausforderungen vielleicht auch sind. Vera, du hast bestimmt Sachen zu ergänzen.
Das Programm ist ja voll und nun hat sich das ergeben, dass auch leider eine rechte Gegendemo angemeldet worden ist, zur gleichen Uhrzeit praktisch in 300 Meter Luftlinie auch in Wurzen durch eine Jugendorganisation der NPD offensichtlich, sodass wir jetzt erstens aufrufen, da uns zu unterstützen, zweitens natürlich jetzt auch im Vorfeld relativ viel zu tun haben, das zu organisieren, auch mit der Polizei, wie man das absichert, den Ämtern und so weiter, dass irgendwie unser eher volles Programm auch wirklich planmäßig da auch stattfinden kann und dass die Teilnehmenden alle irgendwie sicher in Wurzen sind. Vielleicht auch, wenn Menschen aus Leipzig nach Wurzen kommen, auch da sicher anreisen können. Da würden wir dann auch kurz vorher nochmal besser informieren. Das sind wir jetzt sozusagen noch in Gesprächen. Aber das zeigt vielleicht auch ganz gut, in welchem Klima, in welchem Umfeld wir uns da bewegen. Also ne, wir machen das seit 5 Jahren und seit 5 Jahren praktisch werden wir dort angefeindet. Es ist nicht unbedingt wurzenspezifisch, aber Wurzen ist schon ein, so klein wie die Stadt auch ist, sind einfach sehr, sehr viele rechte Kräfte dort aktiv aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Parteien. Und ja, das ist einfach ein Klima der Bedrohlichkeit und der Bedrohung und diese Erfahrung machen wir da auch jedes Mal. Und uns berichten dann eben auch Menschen aus Wurzen, also queere Personen, die in Wurzen leben, die jetzt ja im Gegensatz zu uns nicht abends wieder nach Leipzig fahren, regelmäßig, dass wenn sie zum Beispiel dann auch mit Redebeiträgen bei einer unserer Veranstaltungen dann da waren, dass sie dann eben auch im Nachgang mehrfach angegriffen, angefeindet werden und sich das eben auch zweimal oder mehrfach überlegen, ob sie überhaupt dann auf diesem Marktplatz stehen, sodass es per se auch immer Veranstaltungen sind, die sich eher an die Mehrheitsbevölkerung richten und richten müssen. In der Hoffnung, dass wir dann doch da auch noch mal was erreichen. Genau.
Ich weiß nicht, ob wir da noch mal reingehen können. Ich finde es eigentlich einen spannenden Punkt, der ja auch so ein bisschen zeigt, wie ist die Arbeit, wie hat sich die Arbeit auch so entwickelt. Ne? Und anhand des, dass das jetzt schon wieder passiert und auch mit einer größeren Mobilisierung und auch noch mal extrem rechter. Also wir hatten auch schon mal eine Gegendemo vom Neuen Forum in Wurzen, aber ich finde jetzt die jungen Nationalisten, das finde ich schon noch mal extremer rechts. Und das reiht sich ja eigentlich ein in so eine Kontinuität rechter oder extrem rechter Strukturen im Muldental. Dafür war es irgendwie immer schon bekannt. Das ist auch jetzt immer noch so, dass das überhaupt genehmigt wird, obwohl ja auch im Aufruf gegen Genderwahn und Homo-Diktatur oder sowas steht und für deutsche Familien, wo ich so denke, das richtet sich explizit an uns. Das muss ja Ordnungsamt, Polizei klar sein, dass das dann trotzdem in so einem kleinen Ort irgendwie genehmigt wird, obwohl wir ja sehr viel Zeit investieren, immer wieder Sicherheitsgespräche mit der Polizei zu führen, um zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass queere Leute und vor allem auch queere geflüchtete Menschen da geschützt werden, dass sie sich da irgendwie frei bewegen können, dass sie da auch hinkommen können vom Bahnhof und auch danach wieder sicher nach Hause kommen. Und das zeigt so ein bisschen, aha, es ist auf jeden Fall, trägt es Früchte, unsere Arbeit, es ist bekannt, wir wirken in die Landkreise hinein, die Themen werden sichtbarer, das ist einerseits schön und es macht es natürlich auf der anderen Seite auch unsicherer für alle, also auch für uns, aber auch für die Personen, die gerne die Angebote in Anspruch nehmen wollen oder die einfach sich Informationen holen wollen oder die einfach aufgrund von einer Community-Solidarität da auch zusammenkommen wollen. Und das finde ich schon auch nochmal einen interessanten Punkt. Ne? Einerseits, okay, es wirkt, es verstetigt sich. Und andererseits, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Bedrohungen und den Gefahren um, die das auch so mit sich bringt? Und was haben wir überhaupt in der Hand? Und was ist eine gute Strategie? Also sagen wir jetzt, um die Personen zu schützen, die wir quasi ja auch eingeladen haben, müssten wir das eigentlich abblasen? Oder ist es auch aus einer politischen Perspektive her wichtig zu sagen, wir machen das erst recht, aber wir brauchen mehr Unterstützung von außen? Und auch das ist ja eine Fragestellung, ne, die wir uns auch immer stellen. Es ist zwar auch immer eine sehr schöne Veranstaltung, es unterstützen uns viele Leute, die reisen aber aus Leipzig an und die reisen nach Leipzig wieder zurück. Und wie kann man eigentlich die Lebensbedingungen für Menschen verbessern, die eigentlich dort vor Ort leben und die in den Landkreisen leben und die dann nicht wieder, ich sage jetzt mal übertrieben, ins safe Leipzig zurückfahren können. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass es in Leipzig keine Übergriffe gibt und dass es immer sicher ist, sich da zu bewegen, aber es ist, glaube ich, gibt es da nochmal so ein Stadt-Land-Gefälle.
Wir haben ja letztes Jahr auch mal als Tipkin noch ein längeres Interview mit Leuten vom NDK geführt, gerade so zum ländlichen Raum und wie die Situation so ist. Das NDK kennt das ja seit Jahren auch immer, wenn sie wieder politisch sichtbar werden, weil es ja regelmäßig passiert, dass sie auch Anfeindungen ausgesetzt sind. Sie, das NDK vertritt ja ganz klar die Position, wir wollen trotzdem sichtbar sein. Wir laden auch Leute ein, dorthin zu ziehen und wir finden das wichtig, dass Sachen präsent sind und auch, dass Leute kommen aus Leipzig oder aus den Städten zu so Aktionen, auch wenn sie ein bisschen gucken sollen, was die Leute vor Ort auch als Thema setzen möchten oder als Atmosphäre. Erlebt ihr da auch andere Situationen, dass jetzt andere Städte auch sagen, ah, wir wollen das lieber alles ein bisschen stiller machen, wir wollen gar nicht so in der Öffentlichkeit präsent sein, wir wollen auch nicht, dass Leute aus anderen Städten hinkommen zu den Aktionen?
Ja, das ist immer ein Aushandlungsprozess und sozusagen wir haben da auch nicht die schlussendliche Antwort, weil es hat so verschiedene Aspekte. Also einerseits das, was Manuela schon angesprochen hat, Sichtbarkeit braucht eigentlich Sicherheit auch. Und im Moment, wenn wir Sichtbarkeit schaffen, schaffen wir leider auch Unsicherheit, weil das sozusagen Sichtbarkeit auch in den rechten Teile der Gesellschaft verstärkt. Und dann, wie jetzt beim Beispiel Wurzen, einfach sehr viele Personen ja solidarisch dann werden und aufmerksam werden und nach Wurzen fahren. Aber sozusagen die Veranstaltungsziele, die wir da auch eigentlich haben, für WurznerInnen praktisch nicht mehr umsetzbar sind, weil viele WurznerInnen dann von vornherein da nicht mehr sich hintrauen werden, weil sie auch sich einer ganz anderen Gefahr aussetzen als wir, ob sie nun queer sind oder nicht. Und das ist einfach ein Fakt. Und auf der anderen Seite hören wir das auch ganz, ganz oft, weil wir das sozusagen dann auch immer versuchen, auch mit den Teilnehmenden immer zu reflektieren und auch nachzufragen, was wünschen sich eigentlich auch queere Personen in den ländlichen Räumen. Und wir hören das eigentlich immer, dass sie sich doch trotzdem mehr Unterstützung, mehr Awareness und ja auch mehr Präsenz eigentlich wünschen von queeren Personen aus den großen Städten, die eben doch über etwas mehr Privilegien und Ressourcen verfügen, als sie es sozusagen in den ländlichen Räumen haben. Also die wünschen sich auch diesen Support. Ein Beispiel ist ja auch, dass wir jetzt in Döbeln mit einer jungen Orga-Gruppe aus jungen queeren Personen oder nicht alle sind ganz jung, aber viele sind jung, die in dieser Gruppe sind, jetzt einen ersten CSD für Ende September organisieren. Und da war auch ganz stark der Wunsch, dass es eben wirklich CSD heißen soll, dass wir das auch bundesweit bewerben, dass wir auch in Sachsen auf allen anderen CSDs das in den großen Städten bewerben, weil sie eben möchten, dass viele Menschen nach Döbeln kommen, weil ihnen das dann auch überhaupt die Sicherheit gibt, dort sichtbar zu sein und auf der Straße für ihre Rechte einzutreten, was sie eben sonst nicht machen würden, wenn sie sozusagen einfach die Gruppe der 10 Personen wären und jetzt einfach für sich eine öffentliche Veranstaltung im öffentlichen Raum planen würden. Diese Angst hätten sie, das denke ich, wäre für die gar nicht denkbar oder mit ganz vielen Fragezeichen nur denkbar, sodass wir sozusagen immer so die, ja, hin und her gerissen sind da an vielen Stellen. Anderes Ding ist ja dann auch, dass viele Menschen aus Leipzig, die dann kommen, ja auch immer fragen, ja, warum ruft ihr denn da auf? Auch für uns ist das natürlich gefährlich und wir trauen uns das vielleicht nicht, während sie dann eben in Wurzen eben auch auf queere Personen treffen, die eben sagen, ja, für uns ist es jeden Tag gefährlich und morgen nochmal gefährlicher, weil wir jetzt halt Leute wahrgenommen haben, dass wir hier gewesen sind mit euch. Auch das ist, finde ich, so ein Paradoxon, was sich nicht auflösen lässt und was wir aber immer wieder auch ganz explizit thematisieren müssen mit den Beteiligten dann auch.
Ja, also ich glaube, wir können einfach nur das so transparent machen, wie es ist und den Menschen auch unser Sicherheitskonzept mitteilen, aber dann quasi auch den Menschen die Verantwortung zurückgeben, ob sie da gerne hinkommen möchten und sich sicher genug fühlen oder eben nicht und dann zu sagen, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr entscheidet, nicht zu kommen. Und ich finde es aber, also meine persönliche Haltung ist, wir müssen das auf jeden Fall machen. Und ich denke, es ist so ein bisschen ja auch Teil dieser Arbeit, die wir so machen. Wir sind ja quasi schon eine repräsentative Pufferzone zwischen Zivilgesellschaft und den ganzen anderen Ebenen und wir können, also ich finde, ich habe diesen Verein im Hintergrund und ich habe diese Möglichkeiten da auch im Notfall irgendwie, weiß ich, ich stehe da in Kontakt da, ne, mit der Polizei und dem Ordnungsamt und kann da schnell agieren und kann auch das skandalisieren und mit Presse das vielleicht noch aufarbeiten. Das ist, finde ich, für mich eine annehmbare Aufgabe quasi und würde das demnach auch machen, weil es mir ja auch um die Repräsentanz und quasi noch so ein bisschen um diese Pufferzone geht, die wir machen. Weil insgesamt ist es ja natürlich genauso, dass wir aus Leipzig Stadt kommen und in den Landkreisen quasi Strukturen aufbauen und danach ja auch wieder zurückgehen. Und eigentlich ist ja unser Ziel, uns perspektivisch auch überflüssig zu machen. Also quasi Anregungen zu schaffen und dann Menschen vor Ort zu empowern. Empowerment ist halt eigentlich auch eine große Säule unserer Arbeit, dass Menschen vor Ort selber anfangen, sich so mit Ressourcen so ausgestattet zu sein, selber quasi Gruppen aufzubauen, Veranstaltungen zu machen, sich selber zu organisieren und zu vernetzen. Und um zu dem Anfangspunkt zurückzukommen, das erlebe ich halt in der Arbeit halt schon sehr viel, dass es überhaupt erstmal darum geht, Menschen zu signalisieren, eure Belange sind total wichtig. Und viele queere Menschen, die wir kennengelernt haben, leben sehr vereinzelt und auch oft gar nicht geoutet in den Orten, wo sie herkommen und haben gar nicht so viel Vernetzung zur queeren Community oder zu anderen queeren Menschen und haben ganz oft dieses Gefühl von, diese Themen sind gerade gar nicht so wichtig oder ich mache halt andere Sachen, ich bin halt zufällig queer, aber ich mache das gar nicht so groß zum Thema. Also Menschen dahin erstmal zu empowern, zu sagen, das ist wichtig, dass du diese Themen für dich präsent machst und dass du irgendwie Räume schaffst, in denen du zu diesen Themen dich austauschen kannst, vernetzen kannst, mit anderen Leuten in Kontakt kommen kannst, Strukturen erschaffen kannst, wenn du das möchtest. Deswegen gab es bisher noch gar nicht so diese Aussage von den Leuten, wir wollen, dass das möglichst klein gehalten wird, weil ich glaube, man muss überhaupt erstmal die Leute darin unterstützen, dass sie ihre Belange da sehr ernst nehmen und dass sie größer werden dürfen und dass sie, dass dafür eine Sensibilität hergestellt wird. Und so ist es so ein bisschen eine, nicht ein Widerspruch, aber doch auch oft eine Ambivalenz in, wie, ne, in der Arbeit mit den Personen vor Ort. Weil ja die Frage war, wollen die Personen gerne, dass man da eine große Nummer draus macht oder wollen die lieber das ein bisschen klein in ihrem safen Rahmen halten? Und ich würde sagen, die safen Rahmen, die gab es bisher noch gar nicht. Und wir müssen irgendwie vielleicht mehrgleisig auf allen Ebenen gucken, wie können wir das möglichst gut machen? Und wir haben immer diese Frage im Hinterkopf, wie können wir das auch sicher für Leute gestalten? Also auch, wenn es um eine banale Beratung geht, ne, die wir nicht öffentlich bewerben, weil ja klar ist, wenn Leute wissen, da und da findet zu der und der Uhrzeit eine queere Beratung statt, dann würden wir quasi den Menschen, die da hinkommen, einer möglichen Gefahr aussetzen. Das ist ja überhaupt nicht unser Ansinnen. Deswegen läuft das eigentlich eher anonym. Und das wiederum führt dazu, dass das Projekt vielleicht immer noch nicht ganz so bekannt ist, wie es das vielleicht sein könnte, weil wir das nicht so groß bewerben können. Montags ist queere Sprechstunde im Raum des Treibhauses von, weiß ich nicht, 14 bis 18 Uhr und da können alle hinkommen, sondern wir machen das immer nur im 1-zu-1-Gespräch mit Leuten aus und es liegt einfach daran, dass wir es möglichst sicher gestalten wollen. Und das heißt einmal Sicherheit vor physischer und verbaler Übergriffigkeit, aber auch, um Leute vor einem möglichen Zwangsouting zu schützen, weil sie das vielleicht einfach noch nicht sind da in dem Ort, in dem sie die Beratung zumindest in Anspruch nehmen.
Ja, schön, dass du das auch nochmal erklärt hast, wie so Beratung aussehen kann für Menschen im ländlichen Raum.
Ich wollte auch da nochmal dran anhaken, also schon allein die Frage, was wünschen sich queere Menschen im Ort X? Das bringt uns eigentlich immer schon zum ersten Knackpunkt, dass wir in der Regel, wenn wir in einen Ort kommen, überhaupt keinen Kontakt haben zu queeren Personen und das auch über eine längere Zeit. Das heißt, wir sind eigentlich auch angewiesen in der Arbeit und das ist ja jetzt auch der Ansatz unserer neueren Projektstruktur, das stärker zu forcieren, dass wir zunächst auf die Allgemeinbevölkerung, aber natürlich auch auf soziale Träger, auf Vereine, auf Fachkräfte sozusagen zunächst einwirken und uns da bekannt machen, sichtbar werden, auch überhaupt queere Themen setzen. Natürlich jetzt nicht alleine, ne? Wir flattern jetzt nicht mit einem Infostand in Ort X rein, stellen uns dahin und nach 3 Stunden gehen wir wieder. Das funktioniert natürlich auch nicht, sondern dass wir schon versuchen, mit Institutionen, Initiativen vor Ort zusammenzuarbeiten. Und es ist aber auch wichtig, diese Themen dann auch öffentlich zu setzen, weil es dann auch mehrere Besuche, mehrere solche Formate, einen ganz kleinteiligen Kontaktaufbau zunächst erstmal zu einer Mehrheitsgesellschaft braucht, bevor wir dann überhaupt in Kontakt kommen zu queeren Personen. Also wir haben ja auch gesagt, in Wurzen sind wir jetzt schon seit 5 Jahren ungefähr. Ich würde vermuten, dass wir seit 3 Jahren Kontakt haben zu queeren Menschen, vereinzelt. Das werden langsam mehr, aber das genau, also wir können sozusagen nirgendwo hingehen und sagen, wir machen ein Community-Angebot, denn diese Community existiert nicht und die Menschen kennen sich nicht untereinander und sie würden auch niemals zu so einem Format zunächst kommen, wenn solche Themen in dieser Stadt noch nie stattgefunden haben, wenn sie uns nicht kennen oder wenn sie dann auch einen beliebigen, der ja zunächst nicht queer gelabelt ist, dann sozusagen so ein Angebot einfach machen würde, ohne dass es da Vorarbeit und Vorlauf gibt. Diese Anfrage zum Beispiel hatten wir mal an Grimma. In Grimma hat jetzt durch unser Zutun praktisch noch nie was Queeres stattgefunden oder vielleicht einmal. Und dann Sozialarbeitende sozusagen mit der Bitte an uns herantreten, zu sagen, bitte schleust uns doch mal die queere Community von Grimma zu, wir würden gerne ein Angebot schaffen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Das zäumt das Pferd von hinten auf und wir müssen da wirklich jahrelang eine Arbeit machen, dass wir überhaupt eine Community direkt ansprechen können.
Das liegt ja natürlich auch daran, dass es nicht so ist, dass Leute, sobald es ein Angebot gibt, sofort schreien, hier, yippie, endlich jetzt renne ich euch die Türen ein, sondern dass Leute ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass Leute vielleicht auch schon sehr lange auch mit ihrem Queersein so für sich waren und alleine gelebt haben. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, sich damit arrangiert haben, aber ich glaube, es liegt einfach so an diesem fehlenden queeren Selbstbewusstsein, das auch nach außen zu tragen, weil es eine Wichtigkeit hat und auch über eine individuelle Wichtigkeit hinaus, aber das Leuten erstmal bewusst zu machen, dass die natürlich nicht sofort sagen, ah, jetzt gibt's irgendwas, jetzt gehe ich dahin, sondern auch da ist es genauso wie andere Prozesse vielleicht auch beim Coming Out lange gebraucht haben, braucht es vielleicht auch den Weg zu den Strukturen, ob das jetzt Beratung ist oder zu einer Veranstaltung oder sogar, ich gehe an diesen Infostand und hole mir einen Flyer. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine extrem hochschwellige Angelegenheit, die im öffentlichen Raum stattfindet. Ich glaube, das braucht einfach ganz lange Zeit. Also nochmal viel mehr als vielleicht in größeren Städten oder innerstädtisch sich so Verstetigungsprozesse entwickeln, sind das einfach Jahre. Und das merken wir ja auch. Und ich finde sogar, eigentlich können wir jetzt schon sagen, nach 4 Jahren überhaupt schon Kontakt, also oder closere Kontakte zu haben und verstetigtere Kontakte zu haben, ist eigentlich schon ein Erfolg. Aber bis sich das alles dann selber trägt und dann geht es ja auch nochmal darum, ne, das hatten wir jetzt auch schon öfter mal, dann hat man Kontakte zu KooperationspartnerInnen geknüpft, zum Beispiel zu sehr engagierten und akzeptierten SchulsozialarbeiterInnen, dann bauen die da gerade ein Projekt auf, wollen eine Regenbogen-AG an ihrer Schule installieren und wechseln dann den Arbeitsplatz und sind dann weg. Und dann ist das ein Scherbenhaufen und man fängt wieder ganz von vorne an. Und eventuell wird die Stelle nicht besetzt im ländlichen Raum. Dann gibt es keine Person mehr, die überhaupt ein Auge auf diese Themen hatte. Oder es wird mit einer Person besetzt, die einfach gar keine Ahnung davon hat, wo man wieder bei minus 100 anfängt, um überhaupt zu erklären, was heißt queer, was sind die Belange, warum ist es wichtig im ländlichen Raum, warum sind es nicht vermeintlich nur vereinzelte Problemlagen und.
Eigentlich sprecht ihr ja auch noch mal so Themen an oder so die Situation, dass ihr als Projekt überhaupt diejenigen seid, die sowas starten, aber der Weg, dass es mehr in... Ja, bei mir ist dann immer im Kopf die Regelstrukturen, wo es eigentlich viel stärker drin sein müsste. Ne? Es müsste fester Bestandteil an Schulen sein, in Vereinsarbeiten jeglicher Art, beim Sport und so weiter. Also es braucht eigentlich diese neutralen Orte oder diese Orte, wo Menschen ohnehin sind und wo es ihnen begegnen kann und wo auch an so einem, ja, wo es vielleicht damit anfängt, dass dort Informationsmaterial auch an Stellen ausliegt, wo man es mal ungesehen mitnehmen kann, weil niemand so genau sieht, ob ich nur den Flyer vom Kino oder vom Sportangebot mitnehme oder den queeren Flyer, aber auch wo es eben in den anderen Kontexten einfach als normaler Bestandteil des Lebens auch mal mitkommuniziert wird.
Also wir haben in Corona-Zeiten ja ein Projekt gestartet, wo wir eine Wanderausstellung gemacht haben, wo queere Menschen porträtiert wurden, die entweder im ländlichen Raum aufgewachsen sind oder die da auch immer noch leben. Die ist durch Schaufenster quasi gewandert, damit Leute, die auch unabhängig von Corona-Maßnahmen halt quasi safe sich angucken können und um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, weiter an den Themen zu arbeiten. Und wir hatten da extreme Probleme, die überhaupt ausstellen zu dürfen, weil die Leute von den Gewerbeflächen oft sofort damit assoziiert haben, da wird jetzt Vandalismus passieren, Schmierereien, wer zahlt eigentlich, wenn das Fenster eingeworfen wird. Also das einmal, um auch nochmal zu zeigen, Es gibt auf jeden Fall ein Bewusstsein, dass die Themen nicht so richtig gewünscht sind. Und das andere war, dass wir bei einer Person vom Kulturamt angefragt haben, ob wir nicht räumlich, also präsentere Räumlichkeiten deswegen zur Verfügung gestellt bekommen, zum Beispiel im Rathaus oder da, wo halt viel Publikumsverkehr sowieso ist, also an Orten, wo Leute sowieso vorbeigehen und sich dann quasi kurz Kontakt haben mit diesem Thema. Weil wenn man das in einem queeren Museum macht, dann ist, was es nicht gibt in Sachsen, aber an einem queeren Ort stattfinden lässt, dann ist es ja klar, dass es die Leute sich angucken, die eh schon Ahnung davon haben oder irgendwie Zugang zu dem Thema haben. Und das sollte ja auch nochmal andere Leute ansprechen. Und da kam die Rückmeldung, was sind denn queere Menschen? Und das fand ich auf jeden Fall, da habe ich so gedacht, Behörden sind einfach auch das A und O. Das ist einfach überall, nichts geht an so einer bürokratischen Ebene vorbei. Und wenn die Leute da noch nicht mal eine Ahnung haben, wie ihre Bevölkerungsstruktur quasi zusammengesetzt ist, dann ist das auch irgendwie eine Aussage, was für, ja, was da für ein Diskurs so herrscht, ne? Und deswegen ist es also nicht nur im Sport an den Schulen, aber ja, diese strukturelle Ebene auf allen Ebenen überall die ganze Zeit plus natürlich dann Angebote für Personen konkret. Das verdeutlicht nochmal so ein bisschen, wir können gar nicht nur an einem Punkt in eine Richtung schauen und von da aus arbeiten, sondern wir müssen einfach so mehrdimensional gucken und eigentlich immer an Schnittstellen ansetzen. Und das macht plötzlich dieses Projekt, was eigentlich als ein reines Beratungsprojekt gedacht war, plötzlich extrem komplex. Und ne, also auch von der Reichweite her, geografisch, welche Wege quasi für uns wichtig sind oder die wir auch gehen müssen, um quasi alles abzudecken. Aber auch von der singulären Person bis hin zu einem großen Politikum ist irgendwie alles irgendwie dabei, was irgendwie auch unsere Arbeit tangiert.
Genau, und du hast ja auch, Astrid, das schon so schön angesprochen, dass es natürlich toll wäre, wenn überall überhaupt queere Themen verankert werden in jedem sozialen Bereich, gerade im ländlichen Raum. Und da sind wir eben dann eigentlich auch schon auf der Ebene, wie du das ja auch sagst, Manuela, der großen Politik, weil sozusagen das auch voraussetzt, dass überhaupt irgendwelche Strukturen im ländlichen Raum vorhanden sind. Da reden wir noch nicht mal von queeren Strukturen, sondern wir sind ja darauf angewiesen, dass es soziale Träger gibt, dass es Jugendclubs gibt, dass es Beratungsangebote gibt, dass es Freizeitangebote gibt. Und da sehen wir eben auch gerade in unseren Landkreisen, wie unterschiedlich eben auch diese Infrastruktur ist und wie stark wir auch davon abhängig sind, dass wir zum Beispiel der Landkreis Leipzig jetzt allgemein gesehen, jetzt nicht auf einen einzelnen Ort, aber so insgesamt doch deutlich besser infrastrukturell aufgestellt ist als zum Beispiel der Landkreis Nordsachsen, wo wir auch viel, viel weniger Kontakt haben, als einfach weil es da auch viel weniger soziale Träger gibt, viel weniger offene Kinder- und Jugendarbeit, sagen wir mal, viel weniger Angebote, allgemein die Infrastruktur viel schwächer ist, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es sehr viele, sehr, sehr kleine Orte gibt in diesem Landkreis. Und wahrscheinlich hat es auch noch andere politische Ursachen, die wir gar nicht so unbedingt durchdringen, aber da sehen wir halt auch sozusagen, dass wir auch mit unserem Projekt, wo wir sowieso in aller Himmelsrichtung abhängig sind, einmal von unserem eigenen Fördermittelgeber, dann aber auch von der lokalen Politik in dem einzelnen Landkreis, die uns ja gar nicht unterstützt finanziell, aber von der doch alles abhängt. Und dann eben auch jeder politische Wechsel, jede Art von Kürzung ganz direkt dann vor allem erstmal unsere PartnerInnen, mit denen wir dann eben kooperieren in den Landkreisen, die ganz stark betrifft, dass wir sozusagen dann auch immer ein bisschen zittern, welcher Verein, welcher Träger, den wir jetzt gerade aufgetan haben, der mit uns kooperieren möchte, der mit uns zusammenarbeiten möchte, wird es dieses Projekt in dem nächsten Jahr überhaupt noch geben? Werden Stellen zusammengestrichen, ne? Wie Manuela schon gesagt hatte, vieles hängt dann immer an einzelnen Personen, sind die dann im nächsten Jahr da überhaupt dann noch angestellt, haben die noch Finanzierung? Ganz mal abgesehen davon, dass auch wir sozusagen ja immer von Jahr zu Jahr uns irgendwie mit der Finanzierung da so durchhangeln. Also das sind ganz komplexe Abhängigkeitsstrukturen auch, von denen das dann eben wirklich auch abhängt. Und an diesen Stellen, die wir eben dann auch alle im Blick behalten müssen und eigentlich auch viel stärker darauf einwirken müssten, wo uns natürlich einfach auch immer die Ressourcen fehlen.
Und das hängt ja auch nochmal jetzt damit zusammen, wie ist die politische Landschaft gestrickt, ne? Also wie viele Sitze bekommt die AfD in den Landtagen? Gute Überleitung übrigens zur Landratswahl. Und davon hängen ja dann auch irgendwie Fördermittel ab, ne? Also wer trifft welche Entscheidung, wie viel Geld kriegen welche Projekte? Also davon sind wir ja auch unmittelbar betroffen. Das heißt, wir sind ja auch abhängig.
Ihr hört immer noch Tipkin, Sendung für Queerpolitics, Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau oder als Austausch in anderen Städten. Wir haben heute Vera und Manuela vom Projekt Queer quer durch Sachsen der Rosalinde Leipzig im Gespräch über queeres Leben im ländlichen Raum. Wir haben jetzt einen sehr breiten Problemaufriss gemacht, wo überall mehr Aktivitäten und auch Bewegungen notwendig sind. Vielleicht wollen wir trotzdem noch mal gucken, was habt ihr denn dieses Jahr noch geplant, dass wir noch so ein bisschen so einen Eindruck kriegen von der Breite eurer Angebote. Und vielleicht können wir sogar noch mal damit anfangen, dass ja nächste Woche in Mittweida, dass es dort auch einen Filmabend gibt.
Ja, genau, denn das wird eigentlich auch unsere erste so größere Veranstaltung, wo ja auch sehr, sehr viele verschiedene Organisationen beteiligt sind. Das ist in der Hochschule Mittweida am 17.05. ab 18 Uhr gibt es einen Kurzfilmabend, die Luca Filmtour, kurze Filme zur Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ein Projekt, was mit dem Filmfest Dresden ganz stark zusammenhängt. Dort gibt es ein Kurzfilmfestival und die verleihen jedes Jahr auch auf Initiative von verschiedenen Vereinen, die mit queeren oder Geschlechterthemen arbeiten, einen Filmpreis, den Luca-Filmpreis. Da ist sozusagen die LAG Queeres Netzwerk Sachsen involviert, die LAG Jung- und Männerarbeit und das Gender-Kompetenzzentrum in Sachsen. Und dann, wenn dieser Preis verliehen ist, dann gibt es sozusagen mit dem Best-of an ja, geschlechterbezogenen Themen in Filmen dann immer eine Kurzfilmtour durch kleine Orte in Sachsen. Und Mittweida ist der Auftakt und es werden dann noch weitere Orte folgen. Im Herbst, da sind wir dann nochmal in Wurzen im Oktober und weitere Stationen, wo wir dann nicht mehr involviert sind, weil es nicht unsere Landkreise betrifft, ist dann Zittau und in Plauen.
Dann habe ich noch gelesen, ihr seid zweimal mit einer Lesung mit Ika Elbau zu Passing Problems unterwegs. Worum geht es denn bei dieser Lesung?
Es sind sogar jetzt schon drei Termine. Genau, es ist eine Lesung von einem Trio aus Menschen aus Leipzig, die alle trans, inter oder nicht-binär sind. Und zwei von diesen Personen haben auch eine Migrationsgeschichte in der Familie, meine ich. Und die lesen selbstgeschriebene Texte. Ika Elbau kennt man vielleicht auch von den Buchveröffentlichungen, die Ika schon gemacht hat. Intertransexpress heißt beispielsweise ein Buch, was man auch im Buchhandel erwerben kann. Und genau, diese drei Personen lesen zu dritt, glaube ich, das war der Auftakt auch mal 2019 in Wurzen mit einer Veranstaltung mit uns. Das war so ein bisschen der Auftakt für diese Gruppe. Und wir haben sie am 10.06. in Roßwein. Da machen wir im Jugendhaus auch im Anschluss eine queere Party, die erste queere Party in diesem Jugendhaus. Am 23.06. in Taucher im Diakonat. Und das muss ich selber gucken. In Grimma, genau, in Grimma im Juli. Ich glaube, am 24.07. in Between the Lines. Ja.
Ich weiß nicht, ob die sich alle als TIN bezeichnen, aber als queer auf jeden Fall. Ja. Und Identitätskrise 2.0 heißt das andere Buch.
Von Kai Elbau, genau.
Und all diese Termine, die wir jetzt gesagt haben, wo können denn Menschen die wiederfinden, um nochmal zu gucken, wann sie Zeit haben und wo sie hingehen wollen?
Ja, im Moment stehen noch gar nicht so viele Termine irgendwo, weil wir da eben auch in der Abklärung von Förderung und Terminen und Orten noch so ein bisschen drin hängen. Aber wenn sie dann feststehen, dann sind sie auf jeden Fall auf der Rosalinde auf den Social-Media-Kanälen zu sehen, vor allem dort. Unsere Webseite wird gerade überarbeitet, deswegen ist da gerade auch noch nicht so viel drauf.
Es gibt vereinzelt, gibt es auch Flyer.
Jetzt dann doch noch zu dem schon halb angeteaserten, auch ja eher durchaus auch bedrückenden Thema. Es stehen in Sachsen ja dieses Jahr Landratswahlen an, zum Teil auch Bürgermeister, Bürgermeisterinnenwahlen. Ihr beschäftigt euch ja mit der politischen Situation so in den Landkreisen oder gerade eben im Umland von Leipzig. Wie schaut ihr dann auf diese bevorstehenden Termine?
Ja, also das ist eigentlich ja ein super Wahljahr für Sachsen, nur nimmt das in den großen Städten niemand wahr, weil in den großen Städten nicht gewählt wird. Dass wir sozusagen auch ein bisschen immer hier um Aufmerksamkeit auch nochmal versuchen herzustellen, gerade auch in den größeren Städten für diese Wahlen. Und die sind eben aus dem, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach auch wirklich ganz entscheidend, weil die Landkreise, also die LandrätInnen neu gewählt werden. Und die natürlich auch Träger dann in den Landkreisen beispielsweise fördern. Also da hängt ganz viel ab, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich ein AfD-Landrat würde es denn dann in diesem Jahr den ersten geben, irgendwo in Sachsen natürlich auch einfach ganz große Konsequenzen hätte für das Leben in diesen Landkreisen und dann eben entsprechend auch in den kleineren Gemeinden. Ja, wie schätzen wir das ein? Bis jetzt die Landkreise, in denen wir arbeiten, also im Landkreis Leipzig, Nordsachsen und im Landkreis Mittelsachsen, gibt es im Moment überall CDU-Landräte. Männliche. Die gibt es da praktisch auch schon immer. Also die Landkreise, so wie sie jetzt sind, sind ja seit der Kreisgebietsreform 2008 so, aber auch schon vorher haben wir einfach eine ganz starke CDU-Kontinuität in diesen Landkreisen, nicht nur in denen, aber ich spreche jetzt immer von den dreien. Und was auffällig ist, ist, dass besonders wenig Kandidierende, sind eigentlich fast alles Männer, außer eine Person von den Freien Sachsen im Landkreis Nordsachsen, die zumindest einen weiblich gelesenen Namen hat. Und das würde ich sagen, dass eigentlich auch demokratisch schwierig ist, weil so wenig Kandidierende dann eben da auch da sind. Also zum Beispiel im Landkreis Mittelsachsen haben wir einen Kandidaten der CDU, einen Kandidaten der AfD und dann einen Einzelkandidaten, der war zum Beispiel mal in der SPD aktiv und es wird jetzt eben auch von der SPD und anderen demokratischen Parteien unterstützt, hat aber ja relativ geringere Chancen, weil er jetzt tatsächlich schon Probleme hat, überhaupt die nötigen Unterschriften zu bekommen, weil er auch Oberbürgermeister eines kleinen Ortes ist und dort sehr beliebt, sodass eben die Leute auch die Unterstützung für diesen Wahlkampf im Landkreis scheinbar schon ein bisschen verweigern oder zumindest hatte er da eben Probleme, die notwendigen Unterschriften zu bekommen. Im Landkreis Leipzig haben wir auch nur drei Kandidierende, einen Kandidaten der CDU, den Kandidaten der AfD und einen Kandidaten der Linken. Und im Landkreis Nordsachsen ähnlich, auch nur drei Personen, CDU, dann die Freien Sachsen und dann ein Gemeinschaftskandidaten von der Linken, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen, der vielleicht auch der einzige ist in diesen drei Landkreisen, der sozusagen weder von CDU oder AfD ist, der sich da Chancen vielleicht ausrechnen kann. Also ich finde, da sieht man halt auch, wie ist es um die demokratische Pluralität in diesen Landkreisen bestellt, aus meiner Sicht nicht gut. Und wir müssen dann eben schauen, wie diese Landratswahlen ausgehen, wird ja, wie gesagt, auch in allen anderen Landkreisen gewählt. Und die Gefahr, dass wir sozusagen dann einen ersten AfD-Landrat haben in Sachsen irgendwo, vielleicht auch mehr als einen im schlimmsten Fall, die ist auf jeden Fall schon sehr hoch. Ich weiß nicht, ob in unseren Landkreisen, ich denke, in Mittelsachsen könnten wir da Angst haben.
Aber ja. Jetzt ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit, um noch viel in Bewegung zu bringen. Auf jeden Fall an der Stelle vielleicht gesagt, alle die in diesen Landkreisen wählen können, guckt euch das schon an und überlegt, ob ihr da doch die Stimme nochmal geben wollt, um zumindest das kleinere Übel zu stärken. Die politische Zusammensetzung in den Landkreisen und im ländlichen Raum, auch in den kleinen Kommunen, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Thema, auch für uns als Radio, glaube ich. Überhaupt schon allein die weiblichen Kandidatinnen, also fast keine da sind. Ich habe jetzt bei den Landratswahlen gelesen, es gibt nur 5 Frauen unter 40 Kandidierenden und Sachsen ist, glaube ich, auch ein Bundesland, wo besonders wenige Frauen als Amtsträgerin sind. Das hat jetzt nicht in erster Linie so viel mit queeren Themen zu tun, aber es ist oft ja auch so eine Schnittstelle, wo es anfängt, wie wenig viel eigentlich in diesen Posten präsent sind.
Einfach um beim Beispiel Wurzeln vielleicht auch zu bleiben. Also wir, wie gesagt, arbeiten wir da ja schon sehr lange und auch mit Unterstützung des Oberbürgermeisters beispielsweise. Und dieser wird jetzt eben jetzt nicht mehr kandidieren. Das heißt, mit ihm werden wir jetzt die letzte Fahne hissen und wir wissen eben nicht, was passiert danach in Wurzeln. Wie werden wir auch in den kommenden Jahren dann dort präsent sein können? Also ich denke, wir werden dort präsent sein. Aber passiert es sozusagen mit Unterstützung des Stadtoberhauptes, wird die Fahne gehisst oder wird sie es nicht? Also ne, das sind auch so ganz praktische Fragen, die sich dann auch stellen einfach. Mal ganz abgesehen davon, wie ist eigentlich dann allgemein das Stadtklima, auch das ist ja sehr stark von Politik abhängig und genau zugänglich ist dann eben auch unser Angebot.
Also die haben natürlich Aussage darüber, ne? Wenn wir auf einem Stadtfest stehen, was wir sagen dürfen und was nicht. Also ich erinnere mich an Döbeln, wo auf dem Stadtfest das Treibhaus explizit angehalten ist. Sie dürfen nur einen Stand machen, wenn sie keine politischen Inhalte vertreten. Und ich denke mir so, was ist das? Das ist ein soziokultureller Verein. Also natürlich haben die politische Themen zu präsentieren und dann quasi eine Zensur zu bekommen, damit sie da stehen dürfen, hat meiner Meinung nach nichts mit einer Demokratie zu tun. Und ich glaube, dass das einfach verstärkter wird auch nochmal. Wer wird irgendwo stehen, wer wird nicht irgendwo stehen? Das ist halt eine Herausforderung auch.
Die Zeit nähert sich dem Ende und es sind ja allgemein schwierige Zeiten. Wir haben mit vielen schweren Themen, mit vielen Belastungen zu kämpfen. Deshalb vielleicht als letztes können wir noch eine kleine Runde machen. Wo seht ihr trotzdem vielleicht das, was gewachsen ist in den letzten Jahren? Wo seht ihr positive Schritte? Und vielleicht habt ihr auch noch einen kleinen Wunsch oder was Kleines, was ihr mitgeben möchtet an die queeren Menschen unter unseren Hörenden.
Also wir sehen schon auch positive Entwicklungen. Es ist jetzt nicht nur alles negativ. Wir treffen immer wieder auf Fachkräfte, vor allem auch auf soziale Träger, die unseren Themen deutlich offen gegenüberstehen oder wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass sich da auch über die Jahre ein bisschen was bewegt hat. Wir sind neulich in Schkoltes in einen Jugendclub gekommen, wo schon die Regenbogenfahne hing und auch ganz viele andere queere Fahnen, wo die Jugendclub-Menschen, obwohl sie uns jetzt nicht kannten, gesagt haben, wir machen dieses Jahr eine queere Woche, wie könnt ihr uns da unterstützen? Also ne, das sind halt so Erfahrungen, die uns dann auch ganz viel Kraft geben und wo wir dann eben auch denken, es entwickelt sich ja trotzdem was und wir sehen Fortschritte unserer Arbeit und wir können auch bei unterschiedlichen Trägern einfach an unterschiedlichen Stellen andocken und auch unsere Form der Unterstützung kann anders aussehen, je nach Bedarf. Also das sind auf jeden Fall ja so auch so positive Aspekte, trotz der negativ.
Ja. Ja, ich finde auch, also die Entwicklung bringt auch immer mehr Positives hervor. Also auf meiner kleinen Mikroebene finde ich es total schön, nicht mehr alleine im ländlichen Raum zu arbeiten, sondern dass du dabei bist, Vera, weil es mir auch einfach ein ganz anderes Gefühl gibt, zu zweit da reinzuwirken, als Sachen alleine zu machen. Das finde ich total positiv, da bin ich super happy drüber, weil wir auch da gemeinsam auch einfach breiter aufgestellt was erreichen können und verschiedene Bedarfe auch abdecken können. Und ich finde auch, dass sich die Kooperationen verstetigen, dass Vereine, die explizit noch nicht queer gearbeitet haben, jetzt auch an uns herantreten und sagen, wir haben Lust auf queere Projekte. Also, weil so verstehen wir queer ja auch, das ist ein Querschnittsthema. Das heißt nicht, dass nur wir als queerer Verein Angebote schaffen dürfen, sollen, müssen, sondern dass wir immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, eigentlich auf dem Schirm haben müssen, da sind queere Menschen dabei. Also allein schon prozentual geht es gar nicht anders. Deswegen ist es irgendwie auch ein Ergebnis von unserer Vorarbeit quasi, dass jetzt Anfragen auch an uns gestellt werden zur Unterstützung, aber eigentlich die Leute selber schon die Idee haben, sie wollen gern eine queere Bar oder ihren Verein oder ihre Angebote ein bisschen queerer aufstellen. Dass mehr Leute quasi auch zu den Veranstaltungen kommen, dass mehr auf dem Schirm haben, dass Beratungsanfragen steigen, heißt, Leute haben sich entweder trauen sich mehr oder das Projekt wird bekannter, das sind alles Sachen, dass Tipkin immer weiter an unserer Arbeit interessiert ist. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass Leute, die eigentlich in den Städten wirken, auch einen Blick haben für den ländlichen Raum. Wobei ich schon den Eindruck habe, und das finde ich auch positiv, so insgesamt jetzt nicht nur auf queere Arbeit bezogen, aber dass der ländliche Raum gerade sehr in den Fokus rückt. Also auch im Hinblick auf Kinder- und Jugendhilfe. Wir sind zu zahlreichen Veranstaltungen jetzt auch schon eingeladen worden oder werden eingeladen, wo wir quasi ein Best-Practice-Beispiel präsentieren sollen oder auf jeden Fall eine Expertise im Arbeiten in ländlichen Räumen und Herausforderungen benennen können und so angefragt werden. Das finde ich eigentlich alles bisher total, zukunftsträchtig und gibt mir eine gute Perspektive. Alles, was auf einer politischen Ebene ist, bleibt abzuwarten. Aber ich muss sagen, dass mich das auch immer so ein bisschen anstachelt, weiterzumachen. Also, dass ich merke, gegen diese Widerstände zu arbeiten, ist irgendwie was, warum ich, glaube ich, auch diese Arbeit mache und warum ich die Arbeit auch so kämpferisch finde.
Ja, also kann ich mich auch nur anschließen. Ich denke nicht, dass ich diese Arbeit in einer Großstadt machen würde. Das würde mich gar nicht reizen. Also es ist einfach eine Herausforderung. Und wie gesagt, sehen wir eben auch eine Entwicklung. Und ich werde ja heute Abend dann auch gleich nach Döbeln fahren, eben zu dieser Orga-Gruppe, die an dem CSD arbeitet. Auch das Ergebnis einer 5 Jahre langen Arbeit mit dem Treibhaus, dass wir überhaupt jetzt Kontakt zu so vielen queeren Menschen haben. Und es gibt einem unglaublich viel Kraft. Und was ich, glaube ich, mitgeben würde an HörerInnen, wäre sozusagen, sich nicht zu scheuen, auch wenn es gefährlich sein kann. Diese Awareness muss man haben. Aber es gibt queere Menschen in dem ländlichen Raum, egal wo in Deutschland oder weltweit. Es gibt sie überall und die wünschen sich Unterstützung durch queere Menschen, die vielleicht in der Großstadt leben und auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit queer leben und queer sind. Und deswegen wäre mein Appell sozusagen, alle Angebote anzunehmen und einfach sich da mal rauszuwagen und mit zu supporten und bei Veranstaltungen dabei zu sein und sich vielleicht auch nicht zu denken, naja, werde ich da nicht paternalistisch, warten die jetzt wirklich auf mich aus Konnewitz, dass ich jetzt nach Döbeln fahre und den Sitzplatz bei der Lesung wegnehme. Ja, das tun sie. Das ist ganz, ganz wichtig, genau diese Unterstützung auch wirklich zu haben. Es ist nicht paternalistisch, es ist Support.
Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Ich sage herzlichen Dank an euch beide, Vera und Manuela, dass ihr heute hier wart im Interview. Wir sprachen über das Projekt Queer durch Sachsen, Quer durch Sachsen der Rosalinde Leipzig und queeres Leben und Aktivitäten im ländlichen Raum hier bei Tipgen, Sendung für Queer Politics, Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau oder als Austausch in anderen Städten.